Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Er ist ein Deutschrocker oder, wenn man es noch ein bisschen größer haben will, eine deutsche Rockmusiklegende. Und noch ein bisschen größer, er ist der deutsche Joe Cocker. Alles Sachen, die schon gesagt wurden über Klaus Lage. Die 80er waren ja die beste Zeit für Klaus Lage. Kein Wunder, da war er gerade mal in seinen 30ern, also alt genug, um Songs mit einer gewissen Tiefe zu liefern, jung genug, um noch zu rocken. Und heute wird der in Bremen lebende Sänger tatsächlich 70 Jahre alt. Und jetzt könnten wir natürlich seinen großen Hit spielen, Tausend und eine Nacht. Machen wir aber nicht. Wir drehen lieber, wie es manchmal so unsere Art ist, einen Schlenker mehr und hören die Coverversion dieses Songs. Und zwar die Coverversion, die Max Gruber, besser bekannt als Drangsal, vor kurzem eingespielt hat. Und dann sprechen wir mit Drangsal über sein Verhältnis zum deutschen Joe Cocker Lage.
Tausendmal berührt.
Tausend und eine Nacht, eigentlich der Markensong von Klaus Lage, hier in der Version von Max Gruber alias Drangsal, und der war kurz vor der Sendung bei uns. Hallo, freut mich sehr.
Ich freue mich auch, guten Tag.
Tag. Tausendmal berührt, Tausend und eine Nacht, und das hat Zoom gemacht. Können Sie sich noch erinnern, wann Sie diesen Song zum ersten Mal gehört haben und was der mit Ihnen vielleicht damals gemacht hat?
Jein. An das genaue Jahr erinnere ich mich nicht und was ich gemacht habe, aber ich vermute mal, das war im Rahmen der Fastnacht, also Fasching, wie man bei uns sagt. Und ich weiß, dass ich den Song immer extrem unangenehm empfand. Also es wird ja umschrieben. Ich hatte schon sehr viele Diskussionen, um was es in dem Song eigentlich geht. Und ich bin immer der Meinung, dass es nicht nur bei einem Kuss geblieben ist. Tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert, tausend und eine Nacht, und es hat Zoom gemacht. Ich fand's so ein bisschen, fast schon ein bisschen eklig.
Schlüpfrig?
Schlüpfrig, danke schön. Oh, ja, das ist es, schlüpfrig. Ich empfand es als sehr schlüpfrig.
Aber ist komisch, oder? Je öfter man diesen Song dann gehört hat, desto mehr hat er davon, oder zumindest ging es mir so, verloren, weil ich fand ihn auch extrem peinlich, und irgendwann wird es dann aber so ein komischer Selbstläufer.
Voll. Und ich meine, der Song transzendiert irgendwie Geschmack, fand ich immer, weil der schon so Kulturgut geworden ist. Jeder kennt ihn. Ob er ihn je bewusst gehört hat oder nicht, spielt dabei gar keine Rolle. Man kann ihn mitsingen. Man kennt dieses Lied. Und das fand ich immer so faszinierend daran, dass so ein deutscher Evergreen ist. So ein bisschen wie Weine nicht, wenn der Regen will. Marmorstein und Eisen von Trafi Deutscher. So in der Riege, finde ich, spielt er irgendwie mit. So.
Jetzt haben Sie den Song ja selber aufgenommen. Ja. Hat sich dadurch für Sie die Bedeutung des Songs irgendwie verändert?
Ja, ich will ihn jetzt nicht mehr hören.
Gar nicht mehr?
Nee, also vor allem muss man sagen, bevor wir ihn aufgenommen haben, haben wir ihn ja 2 Jahre lang als unseren letzten Song live gespielt. Und dabei ging es mir immer darum, wenn wir was covern, dann möchte ich immer, dass das irgendwie einen Bruch bildet mit dem, was vorher da war. Und wenn man eine, in Anführungsstrichen, coole oder hippe oder edgy Indie-Band ist, dann fand ich es immer ein gutes Statement so, so, und jetzt covern wir Klaus Lage. Und das war ja auch nicht ironisch gemeint, sondern ich finde Klaus Lage ja großartig. Und
ihn auch als Person oder als Musiker?
Ich habe ihn noch nie persönlich kennengelernt, aber als Musiker habe ich auf jeden Fall meinen, und vor allem als Texter auch, was er auch in erster Linie für mich ist, habe ich nichts als tiefsten Respekt ihm gegenüber. Und wie gesagt, live kam der Song natürlich immer großartig an. Es war ja nicht unserer auch. Aber ich bin so ein bisschen hinweg über den Song. Also ich sehe den jetzt eher als, also er erinnert mich an Konzerte, und wir haben ihn jetzt so oft gespielt, da verliert er so ein bisschen den Reiz.
Aber können Sie sich trotzdem noch erinnern, wie Sie, als Sie ihn zum ersten Mal so einstudiert haben, wie Sie sich dem Song genähert haben? Eher so ein bisschen vorsichtig mit spitzen Fingern oder so nach dem Motto, ey, wir machen das jetzt einfach?
Ich weiß auf jeden Fall, dass ich dachte, wir kriegen das bestimmt nicht so hin, dass es irgendwie akzeptabel ist. Weil es ist schon, finde ich, ist jetzt nicht der komplexeste Song der Welt, aber der ist schon sehr, ich würde mal sagen, meisterhaft arrangiert. Da gibt es auch so einen Synthesizer, der so links und rechts abwechselnd immer im Hintergrund läuft. Und wir mussten das alles natürlich raushören und versuchen, irgendwie dann zu adaptieren.
Machen Sie sich dann eigentlich Gedanken, ja, auch wenn Sie den Song jetzt nochmal so richtig aufgenommen haben im Studio, ob solche Aktionen der Karriere schaden oder vielleicht nutzen könnten?
Ich habe es eher gemacht, so als Brücke zwischen dem jetzt aktuellen und dem kommenden Album, um irgendwas zu haben. Vor allem, weil wir oft danach gefragt wurden, so, ach, wie schade, dass es keine richtige, in Anführungsstrichen, Aufnahme davon gibt. Und es ist so Teil unseres Live-Sets geworden. Und dann dachte ich, ach, warum nicht? Ist doch eine nette Aktion. Die Leute haben sich gefreut. Und
ich mich auch, ehrlich gesagt.
Ah, schön.
Ich finde es auch sehr interessant, wo Sie so überall Ihre Inspirationen herholen und welche Entwicklungen Sie auch so durchmachen. So am Anfang, da dachte man ja, Sie sind vielleicht eher so aus der Wave-Gothic-Ecke und dann aber spätestens mit dem zweiten Album war das ja auf einmal so, dass Sie da gar nicht mehr so richtig zu verorten waren. Sie haben ja auch viel in Deutsch dann gesungen. Ist Tausend und eine Nacht dann so der Hinweis auch darauf, wie es jetzt weitergeht mit Ihnen, mit Drangsal?
Ich bin mir sicher, dass ich es in meinem Leben als Songwriter niemals schaffen werde, so einen Hit zu haben. Was aber auch in Ordnung ist. Das ist nicht mein Anspruch. Ich bin ja gerade im Studio und nehme eben jenes dritte, ominöse dritte Drangsal-Album auf. Ich habe es ja schon gehört. Und es ist auf jeden Fall bis dato komplett deutschsprachig.
Wissen Sie schon, wann es kommt?
Nächstes Jahr.
Ah ja.
Auch den Umständen geschuldet teilweise natürlich. Ich fände, es wäre so ein bisschen Perlen vor die Säue, Perlen vor die Sau, die die Welt gerade ist, wenn man jetzt so ein Album in diese Einöde rein werfen würde und uns veräppt dann so, weil es irgendwie nicht die Fläche da ist, um Kunst so kopflos zu genießen, wie man das sonst irgendwie macht.
Und weil die Gedanken völlig woanders sind eigentlich.
Absolut, ja, ja. Also das ist wie, wenn man sowieso zur Arbeit kommen muss, aber man weiß, dass zu Hause gerade der Keller vollgelaufen ist. Man kann sich nie auf die eh schon schlimmen Sachen konzentrieren, die das Leben so birgt. Deswegen, der Keller der Welt ist gerade vollgelaufen und ich habe keine Lust, mein Album da drin zu ertränken. Deswegen nutze ich die Zeit und versuche es halt irgendwie noch besser zu machen. Wir sind sowieso noch nicht ganz fertig. Ja. Aber ich fand, also Klaus Lagge, ich meine, ich hatte auf der letzten Platte, wurde mir oft so eine kalkulierte Naivität vorgeworfen und auch ein Flirt mit dem Schlageresken. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich den Gegensatz immer sehr mochte zwischen so, ich nenne es jetzt mal Blumfeld-Tokotronic-esken, vertrackten, hypotaktischen Formulierung und dann halt in einem Refrain sowas zu singen wie, alles in Ordnung, denn ich lieb dich so, ich lieb dich so. Was natürlich stumpf ist, aber du, ich sehe doch live selber, was der Song ist, den die meisten Leute dann irgendwie auf einem Festival mitsingen können. Das ist dann halt Turmbau zu Babel. Ich mag das und ich fand bei Klaus Lagge vor allem immer so krass, wie ungeschönt das alles ist. Ich weiß nicht, ob du den Song Schweißperlen kennst vom gleichnamigen Album und da beschreibt er so, dass er in einem Hotel ist und er ist alleine und seine Gedanken kreisen so um seine Ex-Freundin. Und das Hotelbett ist ihm zu sauber und zu reinlich. Und in dem ganzen Song geht es um so Hygiene und diesen immer stärker werdenden Hygienezwang. In den 80er Jahren war man ja auch noch durchaus, sag ich mal, behaarter. Und dann erklärt er, also dann macht er das an so Beispielen fest von so Körpergerüchen und die Hook, die ist dann nur dein Schweiß, die kleinen Perlen, die gib bitte niemandem her. Und das ist so, das ist auch wieder so ein bisschen so.
Aber es ist ein ganz gutes Bild, ne?
Ist absolut großartig, aber es ist halt, es ist irgendwie auch eklig. Und es ist auch wieder so schlüpfrig und so. Also es ist nicht so.
Das ist eine sehr intime Beschreibung dessen, intim, was da passiert auch, ne? Wenn,
ja,
wenn zwei Körper zusammenkommen.
Genau, ja.
Drangsal alias Max Gruber. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke auch.